Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 14. August 2025.
Andreas, ich grüße dich. Morgen ist Maria Himmelfahrt. Das heißt also eine Himmelfahrt, wo eine Frau in den Himmel kommt. Wie schaffe ich das denn?
Also du, hoffe ich, kommst auch in den Himmel, aber du wirst nicht gleich in den Himmel. Also das ist so eine ziemlich lange Geschichte mit Maria Himmelfahrt. Also ich habe das mal erlebt und das hat mich wirklich umgehauen. Die gute Maria, was passiert eigentlich, nachdem Jesus Christus tot ist?
Ja, was passiert denn da?
Diese Frage stellt sich, weil in der Bibel steht kein Wort darüber. Was ganz interessant ist, dass der Koran sich diese Frage auch stellt und sagt, was ist mit Maria eigentlich los? Okay. Es gibt keine Informationen aus der Bibel, was mit Maria passiert. Es gibt aber Traditionen, also Geschichten, die erzählen, wie es in Wirklichkeit weitergeht. Und in Wirklichkeit geht es so weiter, dass Maria eine Art WG gründet.
Das gefällt mir. Mit wem?
Mit Johannes. Das ist der Lieblingsapostel von Christus. Johannes und Maria ziehen in ein Haus und bilden so eine Art hinterbliebenen WG, weil Jesus ist ja tot.
Schicksalsgemeinschaft, ja, okay.
Genau, und über diese Geschichte, dass Maria und Johannes zusammen in einer WG wohnen, gab es nie irgendwelche Berichte, keine Ahnung, das war einfach eine Geschichte. im Jahr 1774 ereignet sich etwas in Dülmen in Westfalen. Du bist ja nicht aus Westfalen, ich bin aus Westfalen. Dülmen ist ein Kaff im Münsterland. Und dort ereignet sich etwas Erstaunliches. Dort wird eine Dame geboren, die hieß Anna Katharina Emmerich. Aha. Anna Katharina Emmerich ist eine leider sehr kranke Frau. Der geht's also nicht gut. Die wird Ordensfrau, aber trotzdem geht's ihr nicht gut. Und dann hat sie Visionen. Die sieht also im Schlaf oder auch wenn sie wach ist, Dinge, die andere Menschen nicht sehen. Und diese Visionen betreffen unter anderem auch Maria.
Okay.
Außerdem bekommt sie die Stigmata. Weißt du, was Stigmata sind?
Also das sind
Stigmata
so Wunden sind und sowas irgendwo.
Genau. Also sie bekommt die Wundmale Christi an den Händen und den Beinen. Also deswegen gibt es einen Prozess, weil es gibt also jede Menge Wissenschaftler, die sagen, die ist nicht ganz richtig im Kopf und hat sich diese Wunden selber beigebracht. Das ist alles ein Riesenproblem. Aber diese Anna Katharina Emmerich, die Westfalen nie verlassen hat, träumt also Visionen von Jesus Christus. Und jetzt wird's spannend. Und ein berühmter deutscher Dichter, Clemens Brentano, du hast ja Germanistik studiert.
Ja, der gute Heidelberger Mann ist, Romantik und so. Ja.
Genau, Heidelberger Romantik. Der ist auch ein dicker Kumpel von den Gebrüdern Grimm. Kennst du bestimmt Grimms Märchen.
Also, ja.
Der gute Brentano kommt also nach Dülmen zu dieser Katharina Emmerich, setzt sich ans Bett und schreibt ihre Visionen auf. 6 Jahre lang sitzt er also bei ihr und hört sich diese ganzen Visionen an. Das ist ganz spannend. Also sie hat ja, wie gesagt, die Stigmata.
Ja, also ganz kurz. 6 Jahre lang hat die Visionen jede Nacht. Also Herr
Schmidt
hat
immer
mal gesagt, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Okay, jede Nacht. Jesus, Maria, alle durch.
Genau. Da kommt auch immer wieder ein Arzt und stellt also auch immer wieder fest, die ist nicht ganz richtig im Kopf. Die hat sich diese Wundmaler selber beigebracht. Gibt also einen Riesenprozess. Aber Brentano ist also ganz fasziniert von dieser Dame und von den Visionen. Und jetzt wird's richtig spannend. Die sieht nämlich das Haus, in dem Maria und Johannes zusammen leben. Das erste Mal gibt es jetzt Bilder, weil die beschreibt das und sagt, das Haus liegt an einem Hang, man kann das Meer davon sehen, es ist ein ziemlich hoher Hang, das sind ganz bestimmte Büsche, ganz bestimmte Bäume. Und Brentano schreibt das alles auf und sagt also, diese gute Dame hat also in ihren Träumen etwas gesehen, wonach die Menschheit seit Jahrhunderten lechzt, nämlich eine Beschreibung der WG Maria, Mutter Gottes, zusammen mit Johannes.
Okay, aber ganz kurz, das könnte ich mir doch jetzt auch relativ gut selbst überlegen, wenn ich ungefähr weiß, wo das Haus stand. Da gibt's Hänge, da gibt's ein Meer. Also wieso glaubt man, dass das jetzt zum ersten Mal eine ganz neue Info ist?
Weil man bisher kein Mensch eine Vorstellung davon hatte, dass Maria zum Beispiel in der Nähe von einem Meer wohnen könnte, weil Maria wohnt ja zur Zeit des Todes von Jesus Christus sehr wahrscheinlich bei Verwandten in Jerusalem. Mhm. Sie ist definitiv in Jerusalem. Jerusalem ist weit weg vom Meer. Danach, denkt man, geht sie zurück in ihr Haus nach Nazareth, wo Jesus Christus geboren worden ist. Oder aber im besten Fall vielleicht nach Bethlehem. Aber beide Orte, sowohl Nazareth als auch Bethlehem, liegen weit weg vom Meer. Dass jetzt jemand kommt, also diese Katharina Emmerich, und sagt, ich sehe dieses Haus. Und von diesem Haus hat man einen Meerblick. Das ist völlig neu, weil es gibt nirgendwo einen Zusammenhang zwischen Maria und Meer. Weil Maria ist nie am Meer. Die ist auch nie baden gegangen. Die waren nicht, also Israel, Jaffa liegt am Meer. Aber kein Mensch hat je was von Meer gehört. Deswegen ist diese Beschreibung von Katharina Emmerich mit dem Hang und dem Meer hochinteressant. Jetzt könnte man ja denken, der Brentano schreibt das auf. Die Geschichten werden ein Riesenerfolg übrigens. Das ist auch ein kommerziell sehr, sehr großer Erfolg. Diese ganzen Visionen der Katharina Emmerich sind also hochberühmt. Was übrigens total funny ist, oder was ich total spannend fand, ein amerikanischer Regisseur, den Namen kennst du bestimmt, Mel Gibson.
Na klar.
Der hat einen Film gedreht, der heißt Passion. Der ist auch recht bekannt gewesen. Der hat in Matera gedreht, in Italien. Und dieser Film, Passion, beruht zum Teil auf den Visionen der Katharina Emmerich aus Dülmen in Westfalen. Also der hat diese Vorlage von Brentano benutzt. Zum Beispiel beschreibt sie in ihren Visionen relativ genau den Teufel. Und das kommt in diesem Film Passion vor. Die spielt übrigens die Tochter von Adriano Celentano. Also die ist da der Teufel.
Ich wusste gar nicht, dass der eine Tochter hat. Na gut. Ja.
Okay, egal. Also wir haben jetzt verstanden, Katharina Emmerich hat
Himmelfahrt. Wir wollten eigentlich zur Himmelfahrt. Also
genau. Ja, aber damit Maria in den Himmel auffahren kann, müssen wir erstmal hinter ihr her. Also sie ist jetzt in Jerusalem. Das wissen wir. In Jerusalem Jesus ist tot. Was danach mit ihr passiert, wissen wir nicht genau. Es gibt die Erzählung, Maria, Johannes bauen eine WG auf und es gibt die Vision der Katharina Emmerich, die sagt, ich habe dieses Haus gesehen. Am Hang, Meer, Pflanzen, relativ hoch. So. Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Ungefähr 100 Jahre später, im 19. Jahrhundert, kommen ein paar Patres auf die Idee zu sagen, warum gucken wir nicht mal nach? Mhm. Also wo gibt es im Einzugsbereich, wo Maria hätte sein können, einen Hang, der so hoch ist, dass man aufs Meer gucken kann, was wäre möglich? Gibt es irgendeine Stelle, wo dieses Haus stehen könnte? Und dann gibt es noch einen Hinweis. Es gibt eine Kirche, in der Maria verehrt wird. Die ist in der Nähe von der griechischen Stadt Ephesus, die ist heute untergegangen. Und die haben gedacht, naja, vielleicht haben wir ja Glück. Und diese Marienkirche ist nicht zufällig in Ephesus gebaut worden, sondern weil Maria dort in der Nähe gewohnt hat. Das Gebiet war aber sehr, sehr groß. Und jetzt streifen also diese Patres zusammen mit einem Guide durch die Büsche und haben auch und sagen, wir suchen also ein Haus, das ist sehr, sehr, sehr alt, das liegt an einem Hang, das ist nicht allzu groß, weil da haben zwei Menschen gelebt, mehr waren das nicht. Und man kann es kaum glauben, aber die finden tatsächlich ein solches Haus. Das ist also sehr alt, zumindest die ältesten Fundamente sind sehr, sehr alt. Das liegt an einem Hang, das liegt in der Nähe von Ephesus und es entspricht vollkommen der Beschreibung der Katharina von Emmerich. Jetzt sind also alle hoch erfreut und haben gesagt, wir haben jetzt dieses fantastische Haus gefunden.
Weil sonst weitere Nachweise kann es ja nicht geben, ne? Nur, dass es halt aus der Zeit kommt und ansonsten Spekulation.
Richtig, deswegen hätte ich, genau. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass die Menschen sehr vorsichtig damit umgehen. Mhm. Und aber so ganz vorsichtig ist die katholische Kirche keineswegs damit umgegangen, weil Benedikt der 16., Papst Josef Ratzinger, wollte bei seinem Türkei-Besuch unbedingt in diesem Haus, vor diesem Haus beten. Also der hat diese Wallfahrtsstätte durchaus anerkannt. Also statt zu sagen, das ist nur die Version einer ziemlich schwierigen Dame, die ein Haus in der Türkei gesehen hat. Die Dülmen auch nie verlassen hat. Wie konnte die das wissen? Also stattdessen hat er das also aufgewertet, hat gesagt, das ist ein Marienwallfahrtsort, der ist also hingepilgert. Und jetzt wurde es natürlich spannend, weil wenn Maria mit Johannes in diesem Haus gewohnt hat, hat es also Archäologen gegeben, die haben das ausgegraben, die haben gemerkt, ein kleiner Teil des Hauses, die Fundamente können tatsächlich sehr, sehr alt sein. Das ist dann immer wieder überbaut worden. Richtig ist aber, dass die Menschen aus irgendeinem Grund das für eine heilige Stätte gehalten haben.
Na gut.
Und jetzt haben natürlich alle gesagt, jetzt wird's richtig super spannend, weil dort muss ja auch das Grab von Maria sein. Jetzt stell dir das mal vor, was für eine Touri-Attraktion, wenn du sagst, wir pilgern an das Grab von Maria. Also das haben wir ja schon mal besprochen in einer Folge, das Grab von Jesus von Nazareth ist ja zerstört worden um das Jahrtausend. Die Grabeskirche steht ja nur noch auf den Resten. Das hat aber mal ein Grab gegeben. Und wenn es jetzt das Grab von Maria geben würde, wäre das natürlich eine Mega-Sensation. Also da würde man Parkplätze bauen, da würden Busreisen hingehen, da würde ein Flugplatz in der Nähe gebaut, da würden Souvenirshops entstehen. Aber,
ich merke schon. Also lieber in den Himmel schicken, damit es kein Grab gibt, oder?
Das Komische ist, es hat kein Grab gegeben. In dieser ganzen Umgebung ist kein Grab gefunden worden.
Gut, das könnte ja auch einfach daran liegen, dass sie da vielleicht gar nicht gestorben ist. Weiß man überhaupt irgendetwas über ihren Tod? Also
nein.
In der Bibel steht nichts, im Koran auch nicht?
In der Bibel steht nichts, im Koran steht auch nichts. In der Geschichte, die man sich erzählt, das ist nur eine Legende, kommt Marias letzte Stunde und in Marias letzter Stunde liegt sie also sozusagen auf dem Sterbebett und will also gerade sterben, aber dann kommt Christus aus dem Himmel und sagt, pass mal auf, das mit dem Sterben, das lassen wir jetzt mal, ich nehme dich gleich mit in den Himmel. Und das ist die Geschichte, ohne zu sterben, genau. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass dieses Haus in Ephesus diese Theorie ja stützte, weil es gab ja kein Maria-Grab.
Ja gut, aber es gab doch sicherlich irgendwelche Gräber. Woher sollte man denn wissen, dass das irgendwie das Maria-Grab ist? Also hat man gedacht, da ist jetzt ein Grab, das schon bepilgert wurde ohne Ende oder wie?
Das Erstaunliche an diesem Fund ist, natürlich hat man geglaubt, wenn das tatsächlich der Ort ist, an dem Maria mit Johannes gelebt hat, dann ist sie dort auch begraben worden. Und dann hat man natürlich gedacht, stell dir das mal vor, Maria ist da begraben worden, dann war das natürlich über Jahrhunderte und Jahrhunderte einer der wichtigsten Pilgerstätten der Welt. Stell dir mal vor, heute würde man das Grab von Maria finden, dann würde man Busparkplätze bauen, dann würden eine Kirche entstehen, Flughafen, da würden Pilgerreisen aus der ganzen Welt hinkommen, ist ja klar. Aber die finden Gräber, einige byzantinische Gräber, aber nicht ein großes verehrtes Grab. Und das ist sehr seltsam. Im Gegenteil, die Patres finden das ganz toll, weil das stützt die Legende aus der Bibel, weil in der Legende, steht nicht in der Bibel, das erzählt man sich, Maria stirbt, also liegt im Sterben und auf dem Sterbebett kommen die Aposteln alle nochmal herbeigeflogen, also die kommen durch die Luft an ihr Grab, alle stehen dann da, weil die sind zu dem Zeitpunkt schon alle weit verstreut und dann erscheint Jesus und sagt, Maria, pass mal auf, das mit dem Sterben, das lassen wir jetzt mal, du bist meine Mutter, ich nehme dich jetzt gleich mit in den Himmel und deswegen gibt es auch kein Grab.
Aber Moment, ich dachte, man muss immer erstmal sterben, um in den Himmel zu kommen, aber sie durfte lebendig in den Himmel?
Genau, das ist der springende Punkt.
Ach, aber wie fühlt man sich dann, wenn man die Einzige ist, die lebendig ist und alle anderen sind eigentlich Seelen? Oder wie stelle ich, wenn man, ich weiß ja immer nicht so ganz genau, wie die Katholiken sich das da vorstellen, aber das finde ich doch sehr interessant jetzt gerade.
Das ist wirklich eine der seltsamsten, also wie gehaupt diese ganze Geschichte von Maria Himmelfahrt, wie du gerade merkst, ist wirklich sehr seltsam. Also okay, wir haben jetzt verstanden, Maria war wahrscheinlich, so sieht das zumindest Frau Katharina Emmerich, in Ephesus, gehörte damals zum Römischen Imperium, war eine ganz wichtige Stadt, eine griechische Kolonie. Heute ist es ein Teil von Anatolien in der Türkei. Und dort hat sie also gelebt, stirbt dort aber nicht, weil es gibt kein Grab.
Naja, Moment mal kurz. Also, erstmal, sie könnte sich doch dorthin zurückgezogen haben und inkognito gelebt, damit da nicht so viel Rummel ist. Und deswegen hat auch keiner gewusst, dass sie da ist. Und dann deswegen steht das auch nirgends. Und deswegen gibt es da kein Grab, was da groß angebetet wurde. Das hätte doch auch sein können, oder nicht?
Ja, das halten die Missionare damals für extrem unwahrscheinlich, aus dem schlichten Grund, weil sie ja glauben, Johannes hätte Maria ja auf jeden Fall überlebt. Und ein so wichtiger Ort, an dem Maria und Johannes gelebt haben und an dem Johannes auch immer wieder zurückgepilgert ist, also ein Apostel, der Jesus gesehen hat, dass das einfach so in Vergessenheit gerät, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann haben sie noch etwas gefunden.
Aber warte mal, Johannes hätte das doch auch alles aufschreiben können, der hat doch auch ganz gerne geschrieben. Wieso hat er denn nichts über Maria aufgeschrieben oder ist das verloren gegangen oder wie erklärt man sich das?
Das kann man sich nicht erklären. Warum gibt es keine Geschichte, die aufgeschrieben worden ist? Das heißt, es gibt Geschichten, die aufgeschrieben worden sind, aber man hat später, als man die Bibel zusammengestellt hat, gesagt, naja, ob die so stimmen, das wissen wir nicht genau. Es gab ja auch keinen Hinweis. Es gab ja nur die Vermutung, dass es diese WG von Maria und Johannes gegeben hat.
Okay.
Genau, dann hat man im 19. Jahrhundert...
Ja, nee, sag...
Dann hat man das im 19. Jahrhundert gefunden. Und dann passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Papst Pius XII. Der ist jetzt fest davon überzeugt, dass es diese Geschichte tatsächlich gegeben hat. Also Maria ist der erste Mensch, der nicht stirbt, sondern leiblich in den Himmel aufgenommen wird.
Okay, aber dann müsste man jetzt mal kurz eine kurze Logikfrage. Wenn man jetzt als leiblicher Mensch in den Himmel aufhört, dann muss man ja weiter essen und trinken und auf Toilette gehen, oder?
Das ist genau der springende Punkt. Es gab jede Menge Widerstand dagegen, weil die Leute genau das gesagt haben, auch die Priester und die Bischöfe, das, was du gerade gesagt hast. Haben gesagt, also ich kann mir ja eine Menge vorstellen, Jesus geht über das Wasser, Jesus weckt die Toten auf. Okay, alles gut, aber jemand ist am Leben und fliegt dann, also ohne Sauerstoff, ohne Rakete, kommt leiblich in den Himmel, gibt's dann da ein Buffet?
nur für Maria. Die anderen brauchen nichts.
Nur für Maria, weil die anderen ja gar nichts essen.
Genau. Schnell ein Dixi-Klo aufstellen. Ah, herrlich.
Wie soll man sich das vorstellen? Ich meine, auf der anderen Seite, es ist ja auch eine ziemlich coole Vorstellung. Stell dir das vor, es gibt im Paradies also eine einzige Frau, die, also anders als alle anderen, die muss ja auch sich dann Kleider kaufen, oder?
Irgendwann. Ja, stimmt. Irgendwann Socken, ist das ja auch aufge. Ja.
Schuhe.
Zum Friseur gehen, was haben wir alles so
zum Friseur, ja, eben. Also, genau. Ja. Und wie bitte machst du das im Paradies? Weil also für die Seelen ist ja weder der Friseur vorgesehen, noch die Tiefkühltruhe. Also, das ist ja alles sehr schwierig. Und Papst Pius XII. Hat sich da also rausgezogen und hat also das nicht genau beschrieben. Also er hat gesagt, ich möchte, dass dieses Dogma der Aufnahme Marias, leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel festgeschrieben wird. Ich möchte, dass die Katholiken, das wird ein Dogma, wenn es ein Dogma ist, müssen die Katholiken daran glauben. Ich möchte, dass das bestimmt. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, weil er einige Zeit vorher, ungefähr ein bisschen weniger als 100 Jahre, 50 Jahre vorher, gibt es den Streit darüber, ob der Papst unfehlbar ist oder nicht. Das war nicht Pius XII., das war sein Vorgänger. Und da gibt es ganz viele Kardinäle, die gesagt haben, nee, also da stimmen wir nicht mit ab. Also wie kann es jemanden geben, der unfehlbar ist? Ist ja völliger Blödsinn. Also alle Menschen auf dieser Erde machen Fehler. Der Papst wollte das aber unbedingt durchsetzen und hat gesagt, wenn ich etwas verkünde, was die Lehrmeinung der katholischen Kirche ist, dann ist das immer richtig. Und dagegen gab es einen Riesenaufstand. Es gibt übrigens eine kleine Kirche, die sich als Protest dagegen gründet, die sogenannten Altkatholiken, davon gibt es immer noch welche.
Aha, ich noch nie gehört.
Ja, das ist so eine kleine Kirche, gibt es in Deutschland, ist hier relativ weit verbreitet. Die sind gegen dieses Dogma. Aber wie gesagt, dieses Dogma, diese Tatsache, dass ein Papst unfehlbar ist, ist ein einziges Mal angewandt worden. Und zwar genau in diesem Fall von Maria Himmelfahrt. Der Papst hat gesagt, so, Jungs, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr fragt euch, wie bitte kann Maria sich Klamotten besorgen im Paradies? Wie kann das alles sein? Ich sag jetzt, mein Dogma der Unfehlbarkeit setze ich jetzt einmal ein. Ein einziges Mal ist es eingesetzt worden und sagt, so, ich sage, das ist so und dann müssen das alle glauben. Und seitdem gilt dieses Dogma der leiblichen Aufnahme von Maria in den Himmel. Und das feiert die katholische Kirche also morgen am 15. August. Das ist übrigens in Italien ein ganz besonderer Tag, der 15. August. Das ist nicht dieser Tag von Maria Himmelfahrt, ist nicht zufällig auf den 15. August gelegt worden. Das ist ein sehr, sehr, sehr alter Feiertag. Das gilt als der älteste Feiertag der Welt. Ach, weil dieser 15. August ist eingeführt worden von Kaiser Augustus. Also das ist ein 2000 Jahre alter Feiertag. Der ist älter als Weihnachten und älter als Ostern.
Ach was.
Also beide Feiertage sind viel später eingeführt worden. Und dieser Tag heißt Ferien des Augustus, auf Italienisch kurz Ferragosto, Feriae Augusti. Und dieser Tag ist eingeführt worden von Augustus, weil er die Schlacht gegen Kleopatra gewonnen hat. Und damit war Ägypten ein Teil des Römischen Reiches. Und um das zu feiern, dass die Römer es geschafft hatten, dieses wichtige Land zu erobern, Ägypten, damals war das eines der wichtigsten Kornlieferanten für das Römische Reich, weil das super, super, super Frucht fruchtbar war im Norden. Das war doch nicht so wüstig wie heute.
Ja, aber wieso legt man dann jetzt mal ganz blöd vor, wieso legt man jetzt Maria Himmelfahrt dann auf diesen Tag? Habe ich jetzt nicht kapiert. Brauchte man, da war ja eh schon Feiertag und dann packt man den oben drauf?
Weil ein Bischof im 5. Jahrhundert gesagt hat, dass wir immer diese ganzen heidnischen Feiertage feiern. Das ist ja blöd.
Ach so,
deswegen legt man ja auch drüber. Weihnachten, genau, da klatschen wir was drüber. Deswegen ist ja Weihnachten auch auf den Tag der Wintersonnenwende. Das war früher ein Tag, an dem man den Sonne angebetet hat, damit das die Heiden nicht mehr tun und jetzt auch in Vergessenheit gerät, legen wir den Tag von der Himmelfahrt Marias auf diesen 15. August.
Siehst du, so wie früher mit Tippex, was weggemacht wurde, da packt man dann einfach, macht man den alten Feiertag weg und macht einen neuen, viel größeren obendrauf und hofft, dass der sich durchsetzt. Ja.
Ganz genau. Und das ist aber sehr lange her. Das war schon im 5. Jahrhundert. Also auch diesen Tag von Maria Himmelfahrt oder man die orthodoxen Kirchen nennen das Maria Entschlafung. Das bedeutet
Entschlafung.
Ja, ich habe das Wort habe ich auch noch nie gehört, aber das nennen die Orthodoxen Maria Entschlafung. Das bedeutet also, Maria schläft jetzt nicht mehr, sondern Maria wird in den Himmel aufgenommen. Mhm. Und das bleibt eines der, ja, wie soll ich das sagen, eines der Geheimnisse, von denen selbst Menschen, die sich viel mit Theologie auskennen, wenn du denen sagst, also bitte, Herr Pfarrer oder Herr Bischof, das kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen, wie das bitteschön funktionieren soll. Aber wie gesagt, das feiert die Kirche.
Und in Italien wird das dann richtig groß gefeiert, weil hier bei uns im Norden, da kriege ich natürlich gar nichts davon mit. Ich weiß, in Bayern ist Feiertag, ich glaube irgendwo, weiß nicht, Sachsen,
ich glaube, im Saarland.
Oder Saarland? Ja, das würde mehr Sinn machen. Aber ansonsten kriege ich hier natürlich gar nichts davon mit. Und
in Deutschland gibt es ganz große. Es gibt in Deutschland ganz, Deutschland ganz große Prozessionen zu Maria Himmelfahrt. Das gibt also eine ganz große Prozession am Bodensee zum Beispiel. Mhm. Das ist also auch in vielen Teilen der Welt ist das ein wichtiger Feiertag und das feiern die Leute auch. Und in Italien ist dieser Tag, wie soll ich das sagen, hat noch eine ganz andere Bedeutung. Der 15. August ist sozusagen ja auch der Höhepunkt des Sommers. Und es ist sozusagen der Lackmustest, also sozusagen der Beweis oder der Test, ob du dein Leben verwirkt hast oder ob du dein Leben richtig gut gelebt hast.
Aha, also, woran merkt man das?
Das merkt man ganz einfach daran. In Deutschland ist es ja so, dass wenn du zu Silvester auf keine Party eingeladen wirst, sondern alleine zu Hause sitzt und Fernsehen guckst, dann stimmt irgendwas in deinem Leben nicht, richtig?
Ah, okay. Mhm, ja, mag wohl sein, ja. Mhm.
In Italien, die Menschen sind ja gesellschaftlich, sind ja noch ein bisschen, hängen ja geselliger. Noch viel mehr zusammen und sind viel geselliger als in Deutschland. Wenn du am 15. August, also zu Ferragosta, dich eine Einladung hast zu Freunden, Verwandten, Bekannten, dann bist du der totale Loser.
Okay, also ich vermute, du musst morgen ganz viel absagen, weil du so viele Einladungen hast, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst, richtig?
Das ist ganz normal in Italien, dass das Telefon heiß läuft zwischen dem, ich würde mal sagen, ab dem 12., 13. August, manchmal schon früher, 10. August, dann rufen auch Bekannte und Freunde an, die du überhaupt schon gar nicht mehr gedacht hast. Du denkst dir, wie wär's das denn nochmal? Und die sagen, was macht ihr denn am Ferragosto, also am 15. August? Und das ist eine super, super wichtige Frage. Also wenn du dann sagst, nee, wir sind schon voll, wir haben keine Zeit, dann ist diese Freundschaft auch hinüber.
Also das ist so, als wenn gleichzeitig sein. Du kannst ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
Ja. Das geht ja auch. Nein, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass Leute, die dich anrufen, zu dir nach Hause kommen wollen, weil sie noch keine andere Einladung haben.
Ach so.
Verstehst du? Das ist so, als wenn
morgen.
Ja. Der Papst muss ja ran, das ist ja ganz klar, weil Maria Himmelfahrt ist ja ein ganz wichtiger Feiertag. Da gibt es also einen großen Gottesdienst, den leitet er auch. Und dann bin ich gespannt auf die Predigt, weil, weißt du, es ist auch für einen Papst echt schwierig zu erklären, was an diesem Tag wirklich passiert. Und diese lange Geschichte haben wir jetzt ja ausbereitet. Die Visionen von Katharina Emmerich, das Haus in Ephesus, Johannes und Maria, dass sie entschläft und es gibt kein Grab. Also all das muss er irgendwie morgen seine Predigt stopfen. Und ich glaube, selbst für einen Mann wie Leo den 14. wird das keine einfache Sache werden.
Also das finde ich jetzt mal richtig interessant, was er dazu sagen würde. Weil er kommt mir ja doch eher auch vor wie ein rationaler Mensch. Oder täuscht mich das?
Ja, da hast du völlig recht. Also jemand, der Mathematik studiert hat, der muss jetzt irgendwie über diese Geschichte rüber. Richtig, der muss irgendeine Formel finden, das, was, wie er das erklärt.
Ja.
Aber er hat jetzt nicht nur am jetzt Maria Himmelfahrt richtig zu tun, er muss am Sonntag den Gottesdienst mit den Armen im sogenannten Laudato Si-Dorf in Castel Gandolfo feiern. Das ist, wird ein spannendes Treffen.
Ja, ich habe ja gehört, der ist im Urlaub, ne? Schon wieder da. Also habe ich gelesen jetzt. Also er macht da irgendwie mehr Urlaub als andere Päpste oder kommt mir das nur so vor?
Nö, das kommt dir gar nicht so vor. Also sagen wir es mal so, es gibt einige Päpste, die haben es echt übertrieben. Also Josef Ratzinger, der war Monate und Monate und Monate in Castel Gandolfo. Also dagegen ist Leo also ein Witz. Das, der ist ja dann nur ein paar Tage oder ein paar Wochen jetzt. Das ist also sehr kurz gemessen an Josef Ratzinger. Auch gemessen an Johannes Paul II. Ist der Urlaub kurz, weil der war ja erstmal lange in den Alpen und dann immer noch lange in Castel Gandolfo. Also Leo ist da eher in dem äußersten, untersten Bereich, was die Ferien angeht. Aber es gibt ein, also du musst dir das so vorstellen, Castel Gandolfo ist ein Schloss, in dem wohnt der Papst nicht, sondern das ist ein Museum. Ja, der Papst wohnt in dem Gebäude nebenan, er wohnt im Gebäude nebenan in der Villa Barberini. Wenn du jetzt, die Villa Barberini ist ein sehr schönes Gebäude, liegt am oberen Ende des Parks. Wenn du jetzt mit mir in Gedanken aus der Villa Barberini rauskommen würdest, dann würdest du einen langen Weg, der sich runterschlängelt, runtergehen. Da gibt's auch einen tollen Park, kannst du tolle Ruinen sehen, die zum Domitian gehören. Und wenn du immer weiter runtergehst, kommst du zum Bauernhof. Dann siehst du also die Hühnerkäfige. Also das sind keine Käfige, sondern das ist wirklich alles sehr prächtig. Die haben da viel Platz, freilaufende Hühner. Schafe und Kühe, viele Kühe gibt's da. Und am Ende von diesem Park siehst du auch ein langgestrecktes rotes Gebäude. Das gehört zu dem Bauernhof, Da haben die Bauern gefeiert, da hat es also Feste gegeben, das gibt's heute noch. Und dieses Gebäude ist jetzt das sogenannte Laudato Si. Zentrum, das hängt zusammen mit dem Gebet des heiligen Franz von Assisi. Der lobt den Herrn, der lobt den Schwester Sonne, Bruder Mond, also in dieses berühmte Gebet von Franziskus, das hat dem Namen gegeben, diesem Dorf, und das hat Franziskus einrichten wollen. Papst Franziskus hat gesagt, ich möchte, das ist ein Gebet, das mit der Natur, das die Natur lobt, also die Sonne, den Mond, den Wind, die Erde. Ich möchte das auf dem Bauernhof, also dass da eingerichtet wird, und dort sind, ich glaube, 100 Obdachlose, arme Menschen, die in dieser Umgebung der Castelli Romani leben, rund um Castel Gandolfo, die sind zum Mittagessen eingeladen mit dem Papst.
Das finde ich gut.
Am Sonntag, das Menü ist auch schon bekannt gegeben. Also es gibt nur Sachen, die in der Gegend angebaut werden. Aber es gibt auch
Fleisch, weil wenn man einerseits die Natur preist und dann...
Ja, aber es gibt auch Fleisch. Es gibt auch Fleisch. Da sagen die, wenn man mit Fachern darüber spricht in Castel Gandolfo und sagt, ja, ist das denn korrekt, Fleisch zu essen? Dann sagen die, ja, naja, die vielen Tiere, die hier geboren werden, die werden ja nur deswegen geboren, weil wir so viele Tiere auch brauchen. Also weiß ich nicht genau. Ich bin kein Vegetarier, aber dort gibt es also auch Fleisch. Nachher gibt's also Früchte, und dann wird der Papst mit den Obdachlosen sich auch unterhalten. Also das ist keineswegs so, dass der da nur hinkommt, guten Tag sagt und wieder geht, sondern der sitzt mit diesen 100 Leuten da also den ganzen Tag zusammen. Da kann man also Fragen stellen, die werden ihre Schicksale erzählen. Der Papst hat angeordnet, dass die Gäste, die eingeladen sind, viele von denen leben ja wirklich auf der Straße. Die haben also die Möglichkeit, sich vorher zu duschen. Die haben die Möglichkeit, vorher Kleider zu bekommen. Die können sich also, wenn sie möchten, umziehen. Die können, wie gesagt, möchten sich rasieren, wie immer sie das wollen. Also da wird ein extra Gebäude zur Verfügung gestellt. Und danach gibt es also dieses Mittagessen. Und da werden sie auch dem Papst ihre Sorgen sagen. Da werden
sind da auch für Journalisten oder ist das ohne Presse?
Das ist immer eine ziemlich heikle Geschichte. Da sind Journalisten bei, die dürfen aber nicht allzu nah ran, weil viele von den Gästen auch nicht unbedingt sich in der Zeitung sehen wollen, als Menschen, deren Lebenslauf nicht so besonders gelungen ist. Deswegen ist das so ein bisschen heikel. Also man bekommt als Journalist immer vorher so einen Wink, dass die sagen, also passt mal auf, es gibt zwei Regeln. wir haben, halten uns auch immer dran. Also es, eine Regel ist ganz einfach. Bitte keine Fotos, wenn der Papst gerade isst. Also der möchte kein Foto haben, während er gerade also die Nudeln in den Mund steckt. Also das bitte, bitte nicht. Also könnt ihr bitte, wenn ihr, ihr könnt den Papst fotografieren, wenn er mit den Leuten spricht, auch gerne, wenn er am Tisch sitzt, aber bitte nicht in keine Versuche zu machen, den irgendwie lächerlich zu machen durch diese Essfotos. Ja. Und das zweite ist Rücksichtnahmen auf Menschen, die sagen, ich möchte einfach nicht fotografiert werden. Das gibt es auch, Leute, die sagen, klar. Ich will das nicht. Und der Vatikan hat immer gesagt, wir werden uns nicht an den, an die Wünsche der Journalisten halten, nur weil die Journalisten da alle fotografieren wollen, werden wir nicht die Liste der Gäste manipulieren, sondern wenn da Leute bei sind, die sagen, sie wollen nicht fotografiert werden, dann müssen sich die Journalisten daran halten. Da gibt es halt keine Fotos.
Das ist ja richtig, genau. Ja. Okay.
Finde ich auch.
Da hat er ja was, was vor, ja.
Ja, zumal du hast mir vorhin noch erzählt, das passt sehr genau in das, was du mir gerade noch erzählt hast, die Geschichte mit der Mitra und der Kapelle.
Ah, ja, ja. Ich habe nämlich gelesen, dass der Papst, ich wollte dich vorher noch was anderes fragen. Zum Thema Urlaub fällt mir ein, sind eigentlich deine Fahrradfahrer schon bei dir angekommen in Rom? Oder du hast doch so eine, du empfängst doch auch Reisende, nicht nur der Papst empfängt, du empfängst ja auch. Sind die eigentlich schon da oder kommen die noch?
Die kommen noch und ich bin auch schon ganz gespannt. Ich freue mich darauf. Diese Reisen sind immer ganz toll, weil das, also es geht um die Reise, die startet am 7. September in Florenz. Das ist eine Reise mit dem Fahrrad. Das sind ganz tolle E-Bikes, also das ist keine anstrengende Geschichte. Und ich finde, treffe diese Leute in Rom, wenn sie in Rom angekommen sind. Wir gehen zusammen essen, es gibt ein langes Gespräch, da unterhalten wir uns über den Papst und über alles Mögliche. Und ich finde es immer ganz toll, weil das bildet sich immer so eine Gruppe. Die haben so einen Gruppengeist. Das ist ganz toll für Leute, die nicht gerne alleine in den Urlaub fahren. Und diese Abende mit den Gästen liebe ich. Also, weil die auch viele Fragen haben. Was macht der Papst alles? Ja. Am nächsten Tag machen wir dann so eine Art Besichtigung. Dann schauen wir uns ein paar Sachen zusammen an. Also, das ist, da freue ich mich schon drauf. Und ich weiß, dass da noch zwei Plätze frei sind. Und ich glaube, du weißt, wohin man sich wenden muss.
Ja, oh, warte, ich mach dir das Nummerngirl. Warte mal, ich such die mal raus. 0441 570 68610. Da kann man anrufen, also 0441 570 68610. Wir packen das bestimmt auch in die Shownotes. Und urlaub@dielandpartie.de, da kann man das auch hinschreiben. Also da gibt es noch Plätze, ne? Und Silvester gibt es das Ganze nochmal, ne? Silvester.
Genau, Silvester feiern wir zusammen, da freue ich mich auch schon drauf. Und die Gäste, die diese Nummer anrufen, haben mit meiner Freundin Petra Wiedenroth zu tun. Das ist eine super nette junge Dame. Die kann Ihnen ganz genau erklären, wie das mit den Fahrrädern funktioniert, wie das Silvester funktioniert, wo wir essen, welche Party wir machen und so. Das ist, aber wie gesagt, das ist eine tolle Sache. Ich freue mich
darauf. Sehr gut. Fährt der Papst eigentlich Fahrrad?
Der Papst.
Ich hat man ihn schon mal, so Amerikaner fahren ja nicht so viel Fahrrad eigentlich, ist mein Erfahrungswert.
Wir haben also lange mit seinen Freunden darüber geredet, welche Art von Sport er macht. Er hat als junger Mann unheimlich gerne, ist unheimlich gerne geritten. Der Amerikaner, wie du weißt, reitet ja, der kann ja auch reiten, hast du ja Pferde gesehen. Der hat ja also
Cowboys.
In Peru war, hatte er keine andere Chance, als einige Orte zu erreichen, als mit einem Pferd. Der kann reiten, aber von den Sportarten, er hat als junger Mann begeistert Baseball gespielt und auch Basketball. Und wie gesagt, er hat ja sein ganzes Leben lang immer viel Tennis gespielt.
Okay, aber Fahrrad ist man nicht.
Nein, Fahrrad nicht, aber ich glaube, er hält es eher für unwahrscheinlich, weil er liebt ja Autofahren. Also ist er begeisterter Autofahrer. Ja. Aber jetzt möchte ich doch nochmal, dass du mir zwei Sätze sagst über das, was...
Peru.
Ja.
Genau, ich habe nämlich gelesen diese Woche, jetzt ich lese ja seit neuerdings immer so katholisch.de und Vatikanseiten und so, also mein ganzer Browserverlauf hier ist völlig wild, seit wir miteinander sprechen. Und jetzt habe ich jetzt gelesen, dass ja Papst Leo ein Geschenk gemacht hat, ein Geschenk an die nordperuanische Stadt Chiclayo, spreche die richtig aus. Und zwar hat er eine mit Edelstein verzierte Mitra in seine frühere Wirkungsstätte geschickt. Und die wurde jetzt überbracht von seinem persönlichen Sekretär und die ist da jetzt und darf da bewundert werden oder was weiß ich. Also die ist wirklich so richtig so mit Edelstein verziert und Goldfäden und so weiter und so fort. Und da frage ich mich natürlich, brauchen die sowas? Hätten die sich vielleicht auch über Geld im selben Wert gefreut? Was sagst du dazu?
Also, dass die eine Mitra bekommen, ist übrigens sozusagen die Bischofsmütze. Also, das kennst du ganz bestimmt jedes Mal, wenn du eine Nikolausfigur zu Weihnachten kaufst. Also, zu Nikolaus hat er eine Mütze auf. Also, jeder Schokoladen-Nikolaus hat eine Mütze auf und diese Mütze ist eine Mitra. Und als er gewählt wurde, haben viele Bürgermeister aus der Gegend von Chiclayo, nicht nur aus Chiclayo selbst, sondern auch aus der Gegend gesagt, jetzt wird es eine Art Tourismus geben. Hoffentlich zumindest, damit unsere arme Gegend auch von diesem Papst ein bisschen finanziell profitiert. Können wir nicht hier irgendetwas einrichten, sodass die Leute was zu fotografieren und zum Gucken haben und hierher kommen? Kannst du uns nicht irgendetwas geben? Und dann hat der Papst gesagt, okay, ich schicke euch diese wertvolle Mitra, weil hier haben wir von denen im Vatikan jede Menge. Jetzt ist das aber eine vom Papst entsandte Mitra und das wird so eine Art Tourismus befeuern. Deswegen ist diese Mitra dahin gekommen. Aber was noch viel, 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 viel interessanter ist, ist, dass er will, dass in Chiclayo eine Kapelle eingerichtet wird. Nicht nur diese Mitra, sondern eine Kapelle für Oscar Romero. Und damit,
okay, wer ist das?
Damit ist jetzt ganz vieles für dieses Pontifikat von Leo dem 14. klar.
Das musst du mir erklären. Wer ist Oscar Romero?
Das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht aller Konservativen. Das ist eine Katastrophe für alle, die geglaubt haben, dass mit Leo dem 14. jetzt ein Rechtsruck kommt. Aha. Denn Oscar Romero ist ein Geistlicher gewesen, Priester, Bischof in San Salvador, in Mittelamerika. Der hat sich sehr stark für die Armen engagiert. San Salvador gehört zu den Gegenden der Welt, wo der Unterschied zwischen sehr, sehr reich und sehr, sehr arm zu den größten auf der ganzen Welt zählt. Also dort gibt es Leute, die sind Multimilliardäre. Gleich gibt es Menschen, die auf der Straße verhungern. Und dieser Oscar Romero hat sich also ganz eindeutig gegen diese politische Kaste eingesetzt und hat gesagt, so geht das hier nicht. War ganz aktiv und ist dann am Altar von einer faschistischen Gruppe von Militärs erschossen worden. Der ist richtig hingerichtet worden. Und es gab dann noch bei seiner Beerdigung Schießereien auf die Menschen, die ihn verehrt haben. Das war im Jahr 1980 ist er hingerichtet worden. Und wie gesagt, es hat auch bei der Beerdigung noch Schüsse in die Menge gegeben. Deswegen war eigentlich völlig klar, das ist natürlich ein Heiliger der katholischen Kirche. Aber damals hat sich an der Geschichte von Oscar Romero die katholische Kirche gespalten. Johannes Paul II. Hat sich geweigert, obwohl er hingerichtet worden war, obwohl er ein Bischof war, obwohl er sich so für die Armen eingesetzt hat, ihn selig oder heilig sprechen zu lassen. Das empfand man als einen riesengroßen Eklat, weil ungefähr zur gleichen Zeit ist ein polnischer Priester, Jerzy Popieluszko, in Polen hingerichtet worden von der polnischen Geheimpolizei. Der ist sofort selig und heilig gesprochen worden.
Dann sagen wir mal genau die Begründung von Papst Johannes Paul II. Warum?
Der hat gesagt, Oscar Romero war in Wirklichkeit kein Bischof, sondern ein Politiker. Der hat sich viel zu sehr an die Kommunisten angewandt, an die Theologie der Befreiung. Der hat sich überhaupt nicht daran gehalten, dass Priester sich aus der Politik raushalten sollen. Deswegen, der ist so etwas, wie soll ich das sagen, ein Prüfstein gewesen. Also du konntest, das ist heute noch so. Also ich habe neulich eine Einladung in die Schweiz gehabt, das war sehr schön. Da war ich bei einem Priester eingeladen, das war ein ausgesprochen angenehmer Mann. Und als ich in dessen Arbeitszimmer kam, stand da auch ein Bild von Oscar Romero. Da verstand ich sofort, welches Geistes Kind der ist. Also dieser Oscar Romero ist wie in der katholischen Kirche. Wie soll ich das sagen? Also gibt's im Showbiz Leute, wo man sagen, kennst du dich besser mit aus, wo man sagen kann, ja, entweder bist du für den oder gegen den, aber es
für
gibt keinen.
Gegen Jan Böhmermann, ja.
Okay, gut. Also, und in der katholischen Kirche ist dieser Oscar Romero ein ganz klarer Prüfstein. Und, es hat also
wer
ganz
hat ihn
großen
heilig gesprochen? Oder hattest du es gerade schon gesagt? Nee, wer hat ihn heilig
nein,
gesprochen?
Nein, nein, dann wurde Benedikt der 16. gewählt. Benedikt der 16. hat sich nicht mehr gegen die Seligsprechung eingesetzt. Also der hat das durchaus zugelassen, dass diese Seligsprechung eingeleitet wird, aber mit einem gewissen Vorbehalt. Auch Benedikt der 16. war also jetzt kein großer Fan von Oscar Romero. Und die Leute der Theologie der Befreiung, also sagen wir mal so, die Menschen, die immer auf der Seite der Armen gestanden haben, die gesagt haben, Oscar Romeros Wahlspruch war ganz einfach. Der hat gesagt, die Menschen in Lateinamerika werden nicht arm geboren, sie werden arm gemacht. Ja. Dadurch, dass eine kleine Elite die Bodenschätze des Landes ausbeutet, die eigentlich allen gehören. Das Öl, Gold, Silber. Es gibt ja sehr, sehr reiche Länder in Lateinamerika. Mhm. Nur der Besitz ist nicht verteilt, sondern es gehört einigen wenigen. Und Oscar Romero hat gesagt, das ist nicht gerecht. Und Johannes Paul II. Hat den also ignoriert, obwohl er andere Leute, die viel weniger wichtig waren, heilig und selig gesprochen hat. Josef Ratzinger hat den auch nicht unbedingt befördert. Und dann kam Papst Franziskus, der selber aus Lateinamerika war, der selber die Theologie der Befreiung konnte. Und der hat ihn dann in einer Blitzaktion zum Heiligen gemacht und hat, das war noch viel wichtiger. Ich habe mit dem Papst darüber gesprochen. Ich kann mich gut daran erinnern. Wir haben im Flugzeug darüber geredet. Und er hat gesagt, dass dieser Held, Oscar Romero, so lange immer wieder beschuldigt worden ist, dass er ein Kommunist war, dass er politisch unterwandert war, so viele Leute im Vatikan alles unternommen haben, um das Erbe und die Erinnerung an diesen Mann zu verwässern. Das ist eines der größten Verbrechen, das ich in der katholischen Kirche in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe. Also der war stinksauer. Bei dem Wort Oscar Romero hat er sofort gesagt, dass dieser Mann so lange ignoriert worden ist. Das hat mal auch gezeigt, welches Geisteskind der Vatikan damals eigentlich war, weil die wollten mit den Leuten überhaupt nichts zu tun haben, die wirklich für die Armen gekämpft haben, die sich wirklich eingesetzt haben. Und dass jetzt Leo der 14. sagt, ich möchte, dass in Chiclayo eine Oscar Romero Kapelle eingerichtet wird, das ist eine glasklare Aussage innerhalb des Vatikans. Also all diese Spekulationen, die es bis zu diesem Tag gegeben hat, ist er selber konservativ, haben wir ja alles schon besprochen. Der hat die Mozzetta angezogen, er hat die Klamotten angezogen, die Benedikt der 16. angezogen hat. Dieses alles ist jetzt vom Tisch, vergiss es. Dadurch, dass er sagt, Oscar Romero ist auch mein Held, damit ist alles gesagt. Das bedeutet, es wird eine klare Sozialpolitik der katholischen Kirche geben, es wird eine Absage geben an die Tradition. Wir verheiraten nur die Monarchen und versuchen, die Leute nur ins Himmelreich zu bringen. Es wird eine klare Sozialpolitik geben. Es wird Unterstützungen geben für die Sozialhilfesysteme, die ja, wie du weißt, von Donald Trump irgendwie alle ihrer Finanzierungen beraubt worden sind. Und diese Entscheidung für Oscar Romero zeigt auch, er ist ein Anti-Trump-Papst. Ganz klar, denn Oscar Romeros eines der wichtigsten Versuche war, dass er diese zahllosen Armen, die versucht haben, aus San Salvador zu fliehen, dass er gesagt hat, wir müssen für diese Menschen, die einfach zu arm sind, um eine Zukunft in ihrem Land zu finden, dieses Land verändern. Das haben ganz viele als eine kommunistische Revolution gesehen. Und er hat gesagt, wir müssen uns um die Migranten kümmern, die einfach keine andere Wahl haben. Ja. Und deswegen bin ich, würde ich mal sagen, freue ich mich auf Maria Himmelfahrt morgen, weil diese Entscheidung von Leo ist, weißt du, wenn er hätte sagen wollen, ich lasse das mal so ein bisschen offen, wofür ich stehe, dann hätte er das nicht getan. Er hat ganz offensichtlich sagen wollen, so, ich möchte jetzt ein für alle Mal sagen, wofür ich stehe, was mein Pontifikat will, was meine Ziele sind, das möchte ich ein für alle Mal klar machen. Und was er gut gemacht hat, das finde ich ganz toll, weißt du, es gibt in dieser katholischen Kirche so viele Sprachen, Spanisch, Französisch, so viele Dialekte in Afrika, in Lateinamerika, du kannst eine Kirche nicht regieren durch Reden. Ein Bundeskanzler kann eine wichtige Rede halten, weil die Leute Deutsch verstehen. Aber ein Papst kann das nicht, weil diese Reden müssen in hunderte von Sprachen übersetzt werden. Ein Papst muss das, was er will, zeigen durch Gesten. Und diese Geste zu sagen, ich richte eine Oscar-Romero-Kapelle ein, die ist jetzt, das ist das Ende aller konservativen Bestrebungen, den auf die andere Seite zu ziehen. Da bin ich mir ganz sicher.
Das ist ja spannend, weil das hätte ich jetzt, mich liest das dann einfach nur so und dann denke ich, ja, okay, wieder irgendeine Kapelle. Aber dass das so eine Botschaft hat, also haben das schon alle so durchgeholt eigentlich oder ist das jetzt hier so die erste Interpretation, die wir ja gerade machen?
Naja, sagen wir mal so.
Ich habe es noch nirgends gelesen jetzt, also diese Interpretation.
Alle konservativen sind jetzt, die haben echt ein, die haben ein Riesenproblem, weil die ganzen Jungs, die bei Opus Dei sind, die ganzen Jungs, die immer gesagt haben, also die Kirche darf sich auf keinen Fall in Politik einmischen. Die Kirche ist nicht dafür da, sich über die, weißt du, du kennst doch diese ganzen Vorwürfe, die sagen, die Kirche ist nicht die Caritas, die Kirche ist nicht eine NGO, die Kirche ist nicht der Welternährungsfonds, die Kirche ist nicht die Weltgesundheitsorganisation. Wir sind etwas ganz anderes. Wir sind eine spirituelle, von Jesus Christus gegründete Organisation. Wir haben mit all dem nichts zu tun. Es geht darum, die Leute ins Himmelreich zu bringen. Diese Leute haben jetzt ein Riesenproblem, weil Oscar Romero hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht nur darum, ob die Seelen oben ins Himmelreich fliegen. Es geht darum, dass auf dieser Welt es so himmelschreiende Ungerechtigkeiten gibt, dass wir etwas unternehmen müssen. Und wenn wir dabei erschossen werden, dann müssen wir das halt riskieren. Und das ist ein Statement, also ich würde mal sagen, ja, der hat jetzt, ich freue mich, weil, aber ich kenne jetzt auch ganz viele Menschen im Vatikan, die sind jetzt sehr, sehr traurig.
Not amused. Und sag mal, hat der Papst sich eigentlich zu Madonna irgendwie geäußert? Madonna hat doch jetzt verlauten lassen, sie findet eigentlich, er müsse mal nach Gaza reisen. Wir hatten das ja schon mal besprochen, dass das möglicherweise nicht die perfekte Idee ist, weil er sich selbst und viele andere Menschen dadurch sehr in Gefahr bringt.
Ja, er hat das ja schon gesagt, aber wie gesagt, weißt du, sobald im Vatikan das Wort Madonna fällt, wird es ganz eng. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ihre Lieder oder wie auch immer, darum geht's gar nicht, dass sie sich kreuzen und hängt. Vergiss es, all darum geht es nicht. Es geht um einen ganz bestimmten Fall. Es geht darum, dass Madonna mal ihren Wunsch geäußert hat. Sie wollte in einem ganz wichtigen Kloster singen. Madonna kann ja schön singen, wie du weißt.
Jojo.
Und Madonna ist dann eingeladen worden. Die hat das tatsächlich geschafft. Und zwar in einem der wichtigsten Klöster, das es auf der ganzen Welt gibt. In dem Kloster Santa Croce in Jerusalem. Das ist der ehemalige Palast der heiligen Helena. Das war die Mutter von Konstantin.
Ach Gott, du machst mich verrückt mit diesem ganzen Wissen. Gut, okay.
Konstantin also, hatte eine wichtig, Mutter und die heilige Helena ist nach Israel gegangen, hat dort also das Kreuz gefunden, hat die heilige Stiege nach Rom gebracht, war eine ganz berühmte erste Christin und die hatte in Rom einen großen Palast. Und dieser Palast, den hat sie umgebaut in eine Kirche, das ist heute eine ganz berühmte Kirche. Da gibt es auch etwas, da reden wir das nächste Mal drüber. Es gibt nämlich in Rom zwei Orte, die Frauen nie betreten durften. Man denkt immer, das gab es nur im Islam. Es gibt auch in Rom, gab es lange Zeit zwei Orte, die Frauen nicht betreten durften, weil die so super heilig waren. Einer davon war in diesem Palast der heiligen Helena, weil die Erde von Golgatha da aufgeschüttet ist. Und in diesem wahnsinnig wichtigen Palast gibt es eine Kirche und ein Kloster. Und dieses Kloster gehörte einem sehr alten Orden und der Klosterchef hat dann diesen Wunsch von Madonna mal mitbekommen, sie möchte doch an einem besonders heiligen Ort mal singen.
Jetzt ganz kurz, ich muss kurz einhaken, entschuldige. Also Orte, die Frauen, die so heilig sind, dass Frauen sie nicht betreten dürfen, aber Männer wohl, da ist bei mir natürlich so ein bisschen Puls schon wieder gerade. Weil was soll denn passieren, wenn Frauen da sind? Sind Frauen so unrein, so unheilig? Machen die irgendwas kaputt? Ist das immer noch Eva? Also wie soll ich denn das jetzt schon wieder verstehen?
Also ich finde, wir sollten das nächste Mal darüber reden. Aber richtig ist, komischerweise hat ausgerechnet eine Frau, nämlich Helena, einen Ort geschaffen, den Frauen nicht betreten durften.
Das ist, glaube ich, das Verbot. Aber die hat das für den Vatikan auch? Du hast doch gerade gesagt, im Vatikan.
Den Vatikan gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Ach so,
Helena lebt das Jahr im 4. Jahrhundert. Helena kommt aus Jerusalem zurück. Helena bringt die Erde von der Stelle, wo Jesus Christus gekreuzigt worden ist, vom Golgatha mit und lässt diese Erde in einer Kapelle aufschütten.
Okay.
Und diese Kapelle ist eine von den beiden Kapellen, darum gibt es zwei, in denen über Jahrhunderte Frauen das Betreten verboten war. Und ich glaube, du weißt mehr darüber als ich, weil wie es dazu kommt, dass man Frauen für unrein hält, warum die da nicht rein dürfen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es zwei Orte gibt, die Frauen nicht betreten dürfen. Eine davon ist dieser, das Kloster Santa Croce in Jerusalem. Und wie gesagt, der Klosterchef, der hat dort, als er gehört hat, Madonna möchte mal gerne singen, die eingeladen. Und dann hat es in diesem Kloster ein Konzert gegeben, also eine Art Party. mit Madonna. Und das kam raus. Und als das rauskam, war der damalige Papst Josef Ratzinger so stinkesauer, dass er gesagt hat, also die feiern da eine Party mit Madonna und in einem der heiligsten Klöster der Welt. Jetzt ist Schluss. Und er hat nach 500 Jahre haben diese Mönche in diesem Kloster leben dürfen, sie rausgeschmissen. Hat wegen gesagt, Madonna. Hat gesagt, jetzt ist hier Schluss, irgendwelche Partys mit dieser komischen Dame. Und seitdem gehört das Kloster der Diözese Rom und die Patres mussten ausziehen. Und deswegen, wenn du in Rom das Wort Madonna nennst im Vatikan, dann zucken immer alle zusammen, weil die alle diese Geschichte kennen.
Oh mein Gott, sag mal, da dürfen Frauen diese Orte heute betreten oder immer noch nicht?
Ja, heute kannst du, ich habe schon viele Frauen an diese Orte gebracht und weißt du was? Ich bring dich da auch hin. Ich verspreche es dir.
Sehr gut.
Wenn du im Oktober kommst, weißt du was? Das machen wir als allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, bevor wir in den Petersdom gehen, bevor wir bei uns zu Hause Kaffee trinken, gehen wir an diese beiden Orte, die Frauen nicht betreten durften. Und dann erzählst du mir was da, ja? Und dann machen wir ein Foto.
Das ist ein perfekter Einstieg. Aber ganz kurz, ich habe, als der neue Papst gewählt wurde, habe ich dann gelesen, mit wem er alles so verwandt ist. Und er ist angeblich auch über zig Ecken mit Madonna verwandt.
Ja, ich habe die Geschichte auch gelesen.
Ja, und mit Angelina Jolie.
Ja, genau. Ja,
das wird ihm dann ja nicht gefallen.
Da hat man also Abstammungsstammbäume konstruiert, die so viele Jahrhunderte zurückgehen, dass letztendlich alle Amerikaner von denen abhängig sind. Also das ist, ich glaube, das ist mit großer Vorsicht zu genießen.
Ja, ich davon bin ich überzeugt. Sehr, sehr schön. Eigentlich wollten wir über Armut sprechen. Ne? Wir wollten jetzt gar nicht so abschweifen. Wie sind wir denn schon wieder? Ich habe mit Madonna angefangen. Wir wollten ja nochmal das Thema Armut besprechen, oder?
Dann würde ich mal sagen, warten wir jetzt den nächsten Sonntag ab. Dann erzähle ich dir, wie das mit den Armen war. Und dann machen wir mal eine Sendung über, passt die Armut eigentlich zur Kirche? Das ist ja eine Frage, die viele Menschen mir stellen und sagen.
Ja, habe ich mich auch. Weil dann würde das für mich sehr viel Sinn machen, wenn die Kirche sich da ausreichend
kümmern würde. Aber da sind wir schon mal einen großen Schritt weiter, weil wir jetzt die Oscar-Romero-Kapelle haben. Und du bist doch so sportlich.
Nein, ich sehe immer nur so aus.
Du hast immer diese tollen Adidas-Jacken. Also ich würde ganz gerne, wir könnten doch zusammen diese Fahrradtour mal machen. Was meinst du? Von Florenz nach Rom?
Das wäre sehr lustig. Ich glaube, wenn da sehr viele gute Restaurants auf der Strecke sind und nette Bars, bin ich dabei.
Da sind ganz tolle Restaurants und ganz viele Sachen zu gucken und es gibt ganz viele Kirchen und das sind ganz tolle, weil man fährt da gar nicht über die Straßen, sondern über Landwege. Also es ist schon wirklich, wirklich schön. Mhm. Und wenn du dann in Rom bist, dann verspreche ich dir das allererste, was wir machen. Also wir gehen nicht zu mir Kaffee trinken, wir gehen nicht in die Peterskirche. Als allererstes gehen wir zu an die beiden Orte, die Frauen jahrhundertelang nicht betreten durften.
Ich darf dahin. Und entweiche ich die dann auch nicht durch meine
Reden. Nein, jetzt Frauen dürfen ja mittlerweile dahin. Und der eine Ort ist schon ganz toll, weil er im Palast der Heiligen Helena ist. Aber der zweite Ort, der ist eigentlich noch viel cooler, weil es ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo es ein Foto Gottes gibt.
What? Ein Foto Gottes? Ich meine, wenn man sagt, Gott ist überall, gibt es viele Fotos von Gott. Aber jetzt bin ich
neugierig. Ein Foto, wie er wirklich aussieht. Das gibt es nur einmal und dort durften Frauen nicht hin. Aber da bringe ich dich hin, das verspreche ich dir.
Aber jetzt wäre ich verrückt von Neugierde. Kannst du mir das nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen?
Mache ich ganz genau, natürlich. Dafür bin ich ja da.
Super, sehr gut. Danke dir. Dann bis dahin.
Wünsche ich dir einen wunderschönen Maria-Himmelfahrtstag.
Ja, mit dem Fahrrad in den Himmel. Ich freue mich.
Alles klar. Mach's gut, meine Liebe. Ciao. Ja, mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.